glaube, das ist auch immer total charakterabhängig, glaube ich. Die Erkrankung ist natürlich, wird immer eine zentrale Rolle spielen, das schon, das denke ich schon, aber dass es nicht immer so zum Hauptthema gemacht wird.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, kannst du dich noch an das Konduktorentreffen erinnern? Wir hatten zwei junge Mädchen dabei, Geschwister, die das Ganze sehr emotional erlebt haben.
Ja, und ich muss dir sagen, sie sind ja alleine gekommen. Ne? Die Mutter war nicht dabei und auch kein Vater war dabei. Sie sind wirklich alleine gekommen. Und ich muss dir sagen, ich habe erstmal erwartet, wo ist die Mutter? Also, aber gut, waren alleine da. Und es hat mich auch sehr emotional getroffen, muss ich dir sagen. Weil die beiden Mädchen doch sehr gespannt waren jetzt, was bei ihnen rauskommt. Mhm. Erinnerst du dich, das eine Mädchen hatte doch sehr starke Probleme. Erinnerst du dich, die hatte ein Problem mit ihrem Knie?
Knie, genau.
Genau. Mhm. Und waren schon bei etlichen Orthopäden. Und das hat sie doch sehr sportlich eingeschränkt und aber auch körperlich sehr stark eingeschränkt. Mhm. Und waren doch sehr erstaunt, dass wir uns jetzt mal um die Konduktorin uns kümmern und bemühen etwas. Und sie war eigentlich doch sehr darauf, ich will nicht sagen darauf aus, dass irgendwas rauskommt oder dass ihr zumindest geholfen wird.
Mhm. Und nicht immer nur um die Brüder, um die es sonst immer geht.
Ja, und ich erinnere mich da sehr an die Quartalskontrollen, dass sich sehr tatsächlich um die Jungs gekümmert wird. Mhm. Das heißt, es wird sich gekümmert, es wird Faktor aufgezogen, es wird etwas Blut abgenommen, es wird orthopädisch geguckt, physiotherapeutisch geguckt. Also doch sehr betont.
Ja, genau. Und Sie sagten ja, es ging immer nur um die Jungs. Sie waren immer dabei gewesen, aber nie, wie du sagst, hat sich jemand um Sie gekümmert. Und das war das, was die letztendlich jetzt bewegt hat im Rahmen dieser Veranstaltung.
Zu kommen und tatsächlich zu kommen, um dass sich jemand mal um Sie kümmert. Mhm.
Das Thema Geschwisterkinder haben wir ja heute auch zum Thema des Podcasts und wir sind nicht ganz alleine.
Genau, meine Schwester ist dabei.
Hallo.
Hallo Lubna.
Hallo. Hallo Björn. Hallo Susan.
Lubna, du, das kann ich ja so sagen, du bist 10 Jahre jünger als ich und es wäre ja mal schön, aus einer Geschwisterwarte das Ganze noch mal zu sehen. Ich meine, ich bin selber Betroffene von Willebrand Typ 3 Patientin und es wäre ja schön mal zu hören, wie du das aus Geschwisterseite gesehen hättest. Oder hast, nicht hättest, hast.
So der Krankheitsverlauf insgesamt.
Genau.
Von dir. Ja, also ich selber habe das halt immer, damals gab es ja noch gar keine Medikamente, habe immer nur von Mama und Papa, die haben halt immer gesagt, ja, Susan darf das nicht machen, darf jenes nicht machen, weil es kann ja zu einer Blutung kommen, die man gegebenenfalls dann auch nicht stillen kann. Susan musste immer aufpassen, Susan durfte sich nicht belasten. Und das war halt irgendwie so normal, ne? Normale Situation, ne? Zu Hause bei uns.
Für dich war das jetzt normal. Wir hatten bei dem Treffen eher den Eindruck, dass das von den zwei Mädels, die wir da gesehen hatten, eher so belastend waren. Also die haben das ein bisschen negativ auch empfunden. War das bei dir genauso?
Nein, tatsächlich nicht. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob es einfach so eine Situation von zu Hause so, ich will jetzt nicht sagen, anerzogen war, aber das war halt einfach, Susan war halt einfach in dem Sinne körperlich einfach schwächer und das war halt einfach so eine Situation. Ich bin auch irgendwie damit groß geworden. Vielleicht ist es auch dieser große Altersunterschied, das kann tatsächlich sein. Mhm. Als Susan dann, weiß ich nicht, 15 war, wo es dann wirklich dann anfing, dann vielleicht auch relevant zu werden. Ich war dann 5, ne? Für mich war das normal. Ich habe dann Susan konnte zum Teil dann auch nicht, noch nicht, wenn sie verletzungsbedingt eingeschränkt dann irgendwie auf dem Sofa lag, habe ich ihr dann auch was zu trinken geholt dann und habe dann geguckt, dass es ihr dann gut ging. Das war irgendwie für mich überhaupt nicht belastend, muss ich sagen, gar nicht.
Das war irgendwie. Aber schon so eine 5-Jährige holt einer 15-Jährigen das Wasser zum Beispiel, ne? Also ich,
das war irgendwie, für mich war es normal und wirklich gar nicht belastend. Das war Das war so, im Prinzip war man, vielleicht war es von zu Hause aus so ein bisschen beeinflusst, ne, dass man irgendwie dann trotzdem einfach froh war, dass man selber gesund war, ne, und dann irgendwie geguckt hat, dass man dann irgendwie den Schwächeren dann irgendwie Unterstützung geben kann. Das war eine normale Situation für mich.
Hattest du nicht den Eindruck, dass gewisse Dinge, ich will mal nicht sagen, ausgenutzt worden sind zum Beispiel? Also ich meine, so eine 14, 15 Pubertierende, die dann manchmal vielleicht auch einfach nur gesessen hat und vielleicht mal, ich sag jetzt einfach mal, den Abwasch nicht machen wollte oder nicht abtrocknen wollte oder, keine Ahnung, den Tisch decken wollte. Mhm.
Ja, schon. Könnte gegebenenfalls auch mal so Situationen gegeben haben. Ne? Also wo man auch nicht, wo ich nicht einschätzen konnte, kann sie jetzt wirklich nicht, weil es ihr nicht gut geht oder hat sie jetzt einfach mal keine Lust. Ne? Das war tatsächlich so schwierig, finde ich, dann einzuordnen, dann so als deutlich Jüngere, ne? 6-, 7-, 8-Jährige, ne? Ich habe, glaube ich, schon, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich werde sicherlich auch gemotzt haben. Warum muss ich das immer alles machen? Warum steht Susan nicht auf? Ich glaube schon, dass es solche Situationen gegeben hat. Aber ich habe das wirklich gar nicht als so belastend empfunden.
Wie haben denn dann eure Eltern reagiert in der Situation?
Ja, die haben schon auch gesagt, Susan, die ist halt einfach diese Krankheit. Sie hat halt sich verletzt, sie hat Blutungen, sie ist eingeschränkt und Mensch, du bist gesund und, ne? Also ich will jetzt nicht das so negativ darstellen, so nach dem Motto, sei doch froh, dass du gesund bist und du kannst das doch jetzt mal machen. Ich habe es aber wirklich nicht als so belastend empfunden, ne? Wie man das vielleicht oft denken würde, ne? Dass es so sein könnte, ist nicht so. Es war wirklich so, dass ich es als gesundes Geschwisterteil einfach so hingenommen habe. Ne? Ich bin gesund, sie ist halt eingeschränkt und es ist aber auch okay gewesen. Durchaus, ne?
Was ihr nicht hattet, waren Arztbesuche, ne? Ihr habt das alles über zu Hause gemanagt,
ja, oder? Genau, wir haben es über zu Hause gemanagt, weil mein Papa ja selber der Mediziner gewesen ist und alles zu Hause tatsächlich gemanagt hat. Bis zu einem gewissen Grad, bis ich zum Studium gegangen bin, da habe ich mich dann darum bemüht, eine andersartige Betreuung dann auch zu bekommen, aber letzten Endes war er immer der Anker, also das heißt, wenn ich nicht weiter wusste, auch ich sage jetzt einfach mal orthopädisch, dann bin ich dann doch am Ende des Tages zu ihm gegangen, also muss ich sagen, also er war ja nur mein Ansprechpartner bezüglich der Gelenksituation, das heißt, klar, Medikamente habe ich irgendwann mal bekommen, aber orthopädisch war er mein Hauptansprechpartner bis vor wenigen Jahren, muss man ehrlich gesagt sagen, war er immer noch derjenige, der die Empfehlungen oder auch Dinge auch mir mitgegeben hat, was gut und was nicht gut war. Und es hat ja doch eigentlich immer eine gute Basis gegeben, muss ich ja sagen. Ne?
Wann bist du zu Hause ausgezogen? Wie alt warst du?
18.
18. Das heißt, bis zum achten Lebensjahr, deinem achten Lebensjahr, habt ihr zusammengelebt. Ja. Hattest du den Eindruck, dass die Eltern euch unterschiedlich Aufmerksamkeit geschenkt haben?
Ja, das ist ja bis jetzt noch so, tatsächlich, ne? Also ist schon, ja, aber das, auch das finde ich jetzt nicht außergewöhnlich, ne? Es ist halt einfach jetzt so, dass Susan sich tatsächlich auch, glaube ich, täglich mehrmals meldet bei meinen Eltern. Ich wohne zwar in der Nachbarschaft, aber das, Susan, ich glaube, da warten die drauf zu Hause. Wenn Susan sich mal einen Tag nicht meldet, dann werden die nervös, ne?
Okay.
Das ist so. Also das ist schon sehr, sehr Susan bezogen gewesen alles. Es ist aber auch, ja, auch irgendwie normal nachzuvollziehen für mich gewesen, ne? Immer, ne? Weil es kann ja wirklich mal was passieren und wenn sie sich da mal so einen Tag nicht meldet, dann kann ja auch tatsächlich mal ein Unfall passiert sein und das wird ja andere Auswirkungen bei ihr auch einfach haben als bei einem Gesunden. Ne? Genau.
Es ist wirklich so, ich muss mich, also nicht muss, aber es ist tatsächlich zu einem Ritual geworden, dass ich mich mehrfach am Tag melde, aber mindestens einmal am Tag melde ich mich. Also ich möchte auch gar nicht sagen, dass es ein Muss ist, sondern ich melde mich einfach um, das ist tatsächlich ein Ritual. Ich weiß auch gar nicht, wie das wäre für mich, wenn ich mich nicht melden würde. Also ich glaube, das ist auch für mich ein psychologisch weiß ich gar nicht, wie ich das so benennen möchte, aber ich melde mich. Ich melde mich und gebe an, was ich tue, was ich mache, wie mein Tagesablauf ist und wie es mir geht.
Gab es denn in eurer Beziehung in dieser Zeit bis zu dem 8. Lebensjahr, wahrscheinlich danach ist nochmal eine komplett neue Phase eingetreten, irgendwelche kritischen Situationen, an die ihr euch erinnern könnt?
Also ich habe eine ganz eine Situation noch echt im Kopf, als Susan tatsächlich abgeholt werden musste aus Hannover, wo sie studiert hat, mit einer ganz, ganz heftigen Psoasblutung. Ich mich noch gut dran erinnern. Mhm. Und die war dann tatsächlich auch kaum transportfähig, muss man echt sagen. Und ich weiß noch, sie lag bei meinen Eltern im Wohnzimmer vorm Kamin, werde ich auch nie vergessen. Und die haben da wirklich einen Betonboden, muss man tatsächlich sagen. Und selbst wenn ich mal ein bisschen schneller gerannt bin damals, diese Erschütterungen, hat sie als so schmerzhaft wahrgenommen, dass sie echt geschrien hat. Das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich dachte, ach du meine Güte. Ne? Mhm. Also diese Schmerzen, sie hat sich nicht bewegt, sie lag da auf diesem Boden. Und allein unsere Bewegungen haben so Erschütterungen gemacht, dass sie solche Schmerzen hatte in der Blutung. Das war wirklich, das hat mich sehr geprägt. Ne? Hab ich dachte, oh Gott.
Da habe ich auch keinen Gerinnungsfaktor bekommen, weil ich mich an bestimmte Dinge nicht gehalten habe von meiner Behandlerin. Und da hat sie darum gebeten, dass mein Vater mich abholt. Ich kann mich auch genau an diese Situation erinnern. Ich hatte eine Histologieprüfung zu absolvieren und ich wollte eigentlich nur ein Schmerzmittel bekommen, damit ich die Histologieprüfung absolvieren kann. Denn wenn ich sie nicht absolviert hätte, hätte ich noch ein Jahr warten müssen, weil ich sonst nicht für die Neuroanatomie zugelassen worden wäre. Und ich habe sie darum gebeten, ich möchte nur einmal ein Schmerzmittel haben und komme dann danach zur Diagnostik und zur Faktorgabe, weil das meine erste Faktorgabe gewesen wäre. Da hat sie aber auch komplett abgelehnt und hat mir gesagt, wenn ich jetzt gehe durch diese Tür, brauche ich nicht mehr wiederkommen. Naja, und das, ich musste dann ja wiederkommen, weil ich ja dann überhaupt nicht mehr gehfähig, also richtig gewesen. Ich bin wirklich umgekommen vor Schmerzen, muss man sagen. Und dann hat sie einfach meinen Vater angerufen und hat gesagt, er möge doch bitte seine Tochter abholen. Und für sie wäre jetzt die Therapie abgeschlossen. Und er hat mich abgeholt abends um 7:30. Ja. Werde ich nie vergessen. Ich habe auf diesen Stühlen da gesessen, war wirklich, ich bin umgekommen vor Schmerzen. Mhm. Mich abgeholt und hat mir dann irgendwie Schmerzcocktails zubereitet. Und diese Blutung hat sich dann von alleine über Wochen durch Bewegung resorbiert, aber der Schmerz war ein unerträglicher Schmerz. Mhm. Also nicht auszuhalten, muss man ehrlich gesagt sagen. Wie gesagt, wenn sie das so erzählt, dann wirklich, es war jegliche Erschütterung auf dem Boden, hat dafür gesorgt, dass ich die Decke hochgegangen bin.
Okay, und das war dir eine Lehre gewesen wahrscheinlich, ne?
Ja, es war mir eine Lehre, aber ich muss dir sagen, würde ich es heute genauso machen, weil es mir um die Histologieprüfung ging und die würde ich heute nach wie vor nicht verschieben wollen. Ja, klar. Ich muss dazu sagen, ich habe 100 von 100, also wirklich 100 Punkte, also wirklich 0 Punkte, 0 Fehler gemacht.
Hochachtung, ich habe immer nur Punkte und Kreise gesehen. Aber
null Fehler habe ich gemacht, das war wirklich so. Und bei der mündlichen Prüfung habe ich auch geglänzt, und so dass ich dann zu einer Tutorin geworden bin tatsächlich. Und vielleicht war der Adrenalinstoß so gut, dass ich dann tatsächlich so konzentriert gewesen bin. Ich kann es dir gar nicht sagen. Okay.
Aber man muss auch wirklich sagen, dass du, glaube ich, während des ganzen Studiums auch immer recht unvernünftig warst. Ne? Ja. Das muss man sagen, das habe ich auch als so wahrgenommen, wirklich. Also so hat Dinge gemacht, die ich als wirklich Gerinnungsgesunde nicht machen würde. Also auch so von sportlichen, also jetzt nicht sportlichen Aktivitäten, ne, aber echt mal freihändig Fahrrad fahren und sowas, ne? Muss man das machen? Um dann in eine Grube zu stürzen und solche Geschichten. Ne? Das sind so Sachen, wo man sich denkt, Mann, ja. Also schon sehr, sehr mutig, also muss man echt sagen. Ne? Dafür, dass es keine Medikamente gab, oder gab schon, glaube ich, aber du hast sie halt einfach auch nicht bekommen. Ne? Ich glaube, die waren damals nicht so.
Ne, ich kann mich erinnern an eine Episode, wo ich den ersten Faktor bekommen habe, als ich tatsächlich eine Handinnenflächenblutung tatsächlich hatte. Und da der Medianus tatsächlich, also der Nerv, der für den Daumen, Zeigefinger und den Mittelfinger zuständig ist, drohte tatsächlich abzusterben. Das habe ich wirklich gemerkt, und dann habe ich den ersten Faktor in meinem Leben bekommen, und ich habe dann tatsächlich für mich registriert, oh, das ist ja wie so eine Wunder, ja doch, wie ein Wundertrank. Mhm. Ich habe das wie bei Asterix und, wirklich wie bei Asterix und Obelix tatsächlich empfunden, und dann fing eigentlich mein Leben an, und da gebe ich dir vollkommen recht, dann fängt meine Unvernunft richtig an. Also ich war schon vorher sehr unvernünftig, aber ich würde sagen, dann fing mein richtiger, ja, mein Lebensmut auch an. Ich habe dann Dinge gemacht, wo ich mich ausprobiert habe und geguckt habe, was der...
Was geht? Was, ne, wo sind meine Grenzen?
Wo sind meine Grenzen und was kann der Faktor? Was kann der wirklich? Und habe dann festgestellt, was der alles kann. Also wo ich dann über meine Grenzen auch hinausgewachsen bin, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Und das war cool. Deswegen kann ich auch vielfach viele junge, pubertierende Jungs auch verstehen oder auch wenn die keine Lust haben, bestimmte Dinge zu machen, aber auch wo ich dann verstehe, wo die auch ihre Grenzen ausprobieren, wo sie genau wissen, das geht noch, einer geht noch und das geht tatsächlich und dann lasse ich auch viele Dinge bei den Jungs gewähren, weil ich denke, komm, geht.
Das ist eine Erfahrung, die sie sammeln müssen.
Weil sonst können sie nicht... können sie auch nicht über sich selber hinauswachsen und können auch nicht, so ist das Leben ja nun mal, so wachsen ja junge Menschen heran. Sie müssen ja auch ihre eigenen Erfahrungen machen, nicht nur in Bezug auf Leben, sondern auch in Bezug auf ihren eigenen Körper. Und das gehört zum Wachsen dazu.
Ja, du hattest dich ja am Anfang, ist einmal so in der Kindheit so relativ wenig bewegt. Und du hattest im Vorgespräch eine Tollpatschigkeit angesprochen.
Ja.
War so dein Eindruck.
Ja, also habe ich so wahrgenommen tatsächlich. Es kann mir auch nur so vorgekommen sein, weil das vielleicht immer gleich auffiel, ne? Wenn sie sich gestoßen hat, dass sie dann gleich, oh nein, der Ellenbogen wird dick, das Bein wird dick oder so. Ne? Aber ich hatte echt immer das Gefühl, man, alle laufen durch so eine Tür, Susan auch, und alle gehen da unversehrt durch und nur Susan stößt ihren Ellenbogen irgendwie am Rahmen, ne, wo man sich denkt, wieso passiert das? Ne? Also es ist schon so, auch so umlaufen auf eigentlich ebener Straße und Susan knickt um.
Ja.
So solche Sachen zum Beispiel, ganz, ganz häufig. Also das hat mich früher, also die Frage ist, gibt es irgendwelche Daten dazu? Ist das so? Also ist die Verletzung einfach höher, weil ihr hattet ja auch mal so einen Podcast gemacht über Unsicherheit durch Gelenk, Verletzungen und so weiter, ob man einfach dann ja muskulär nicht so ganz gut sicher ist. Aber bei dir ist mir das aufgefallen.
Ja, es fehlt einfach das Training.
Genau, das Training fehlt.
Also die Kinder entwickeln sich anders, die dürfen viele Sachen nicht machen. Der Körper ist nicht trainiert, in solchen Situationen entsprechend zu reagieren. Und dann stößt man sich, dann knickt man um und kann es eben nicht abfangen, korrigieren.
Und du erinnerst dich, das ist der Grund, warum ich sage Physiotherapie prophylaktisch. Und jetzt kannst du vielleicht verstehen, warum ich meine physiotherapeutisch prophylaktisch. Weil ich der Meinung bin, dass Kinder, auch wenn sie einen guten Faktorschutz haben, ich trotzdem den Eindruck habe, wie meine Schwester schon gesagt hat, tollpatschiger sind.
Ja.
Und sie sind unsicher. Und das habe ich nun mal bei mir selber auch tatsächlich erlebt. Und ich bin ängstlicher, wobei ich viel Lebensmut hatte und viele Dinge gemacht habe, weil ich einfach leben wollte und ich wirklich auch den Drang zum Bewegen und Leben auch habe. Und ich das bei den Kindern ganz oft auch sehe, wenn sie durch die Tür gehen, wo ich denke, liebe Mami oder lieber Papa, ich glaube, ein bisschen wenig das Augenmerk auf eure Kinder wäre besser. Wir würden eure Kinder lebensaktiver, froher und mutiger durchs Leben gehen.
Ja, stimme ich dir zu. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Geschwisterkinder. Ne? Die, wir hatten ja eher den Eindruck, dass es für einige belastend ist. Den Eindruck habe ich jetzt bei euch überhaupt nicht. Was ist eure Erklärung? Warum ist das bei euch, ich sage jetzt mal, so gut gelaufen und bei anderen Familien eher negativ?
Ich glaube, dass wir von zu Hause eine gesunde Erziehung mitbekommen haben. Also ich will diese gesunde Erziehung tatsächlich auch in den Vordergrund bringen, weil wir uns um wichtige Dinge gekümmert haben. Und ich glaube auch ganz ehrlich, obwohl meine Krankheit sehr präsent war, war sie eine Nebensache.
Ja.
Also sie war wirklich nebensächlich. Also sie war nicht Hauptthema bei uns zu Hause, sondern sie war eine tatsächliche Nebensache. Vielleicht aber auch, weil wenn etwas passiert ist, sie zum Hauptproblem kurzzeitig wurde,
schon.
Aber dann relativ schnell beiseite gelegt worden ist und wir waren eine lebensfrohe Familie und haben
trotzdem viel gemacht.
Viel unternommen, viel gemacht und die Krankheit lief nebenbei. Also wir hatten andere Dinge im Leben. Ich kann mich an eine Situation erinnern, Tatsächlich, meine Eltern waren, mein Vater hat ja eine Praxis gehabt, meine Mutter hat mit ihm zusammen gearbeitet und ich bin ausgerutscht mit dem Fahrrad und bin
in eine Grube gestürzt.
Ja, ja. Ich habe dann wirklich von einer Telefonzelle angerufen, meine Mutter angerufen und gesagt, so Mami, ich bin jetzt hier gerade gestürzt und ich brauche Unterstützung. Und sagte meine Mutter, ja, kannst du gehen? Ich, ja, natürlich kann ich gehen, sagt sie. Wunderbar, wir haben jetzt hier gerade einen vollen OP-Tag, dann schiebe das Fahrrad in die Praxis und dann können wir dich versorgen.
Kann zu Fuß gehen.
Kann zu Fuß gehen. Ich musste tatsächlich, trotz Verletzung, es, wirklich, ich kann mich genau daran an die Situation erinnern, wirklich, ich musste mit das Fahrrad in die Praxis schieben und dann wurde ich versorgt. Das heißt, meine Mutter hat nicht ihre Arbeit abgebrochen, sondern ich musste in die Praxis kommen und bin dann auch in die Praxis gegangen. Und vielleicht war das der Punkt, ja, du hast jetzt gerade eine Verletzung, aber es gibt auch noch andere Dinge, die im Leben auch eine Aufmerksamkeit verdienen und wichtig sind gerade. Es wird nicht alles gestoppt, weil du gerade ein Problem hast.
Also Eltern spielen eine ganz wichtige Rolle.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ja, und was wir vorhin mal angesprochen hatten, waren diese Arztbesuche, die ihr eben nicht hattet. Ja. Aber die, ich glaube, die spielen auch eine große Rolle.
Ja. Und vielleicht müssen wir als Ärzte auch nochmal schauen, wie wichtig wir in einer Quartalskontrolle das alles hoch ansetzen oder nicht ansetzen. Mhm. Vielleicht müssen wir auch nochmal etwas andere Dinge mit im ja, in so eine Sprechstunde mit reinnehmen, das normale Leben, was passiert gerade neben der Erkrankung noch und nicht nur, es geht um eine Blutabnahme, wie ist der Faktorwert, wie sind die Gelenke, sondern was passiert noch neben, im Nebenschauplatz oder eigentlich im Hauptschauplatz. Ja.
Vielleicht abschließend, was ist deine Empfehlung an Familien?
Ich glaube, das ist auch immer total charakterabhängig, glaube ich. Ne? Ich glaube, man kann das nicht so verallgemeinern. Es kommt natürlich ganz oft das Geschwisterkind an, was gesund vielleicht nebenher läuft, ob es älter oder jünger ist, ist, glaube ich, auch entscheidend. Ne? Und tatsächlich das nicht so ganz in den Hauptfokus vielleicht immer zu rücken. Ne? Die, klar, die Erkrankung ist natürlich, ja, wird immer eine zentrale Rolle spielen, das schon, das denke ich schon. Aber dass es nicht immer so zum Hauptthema gemacht wird, glaube ich. Ne? Aber das ist, bleibt auch immer eine Charaktersache, glaube ich, dann auch vom Geschwisterkind, wie die das aufnehmen. Es wird sicherlich auch sensiblere Geschwister geben, die auch dann mehr Aufmerksamkeit brauchen, dann so als Ausgleich. Ne? Das wird auch so sein. Bin ich wahrscheinlich nicht so sensibel. Das mag sein.
Okay, ich danke euch beiden. Das ist hoffentlich eine Inspiration für andere Familien, auch nochmal drüber nachzudenken, wie man mit solchen Situationen umgeht. Danke, dass du dabei warst.
Gerne. Danke. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Ja. Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.